Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Herr Grober, was kann ein fairer Adventsmarkt in Bezug auf Nachhaltigkeit, auf nachhaltiges Handeln und Wirken überhaupt erreichen?
Es ist eine schöne Gelegenheit, dieses manchmal so sperrige Thema zu kommunizieren. Einzubetten, ja, in eine Stimmung, auch in eine Tradition. Und wir sind ja mehr oder weniger, ich jedenfalls, mit dieser Atmosphäre aufgewachsen. Also diese Budengassen, ja, dieses Tannengrün, diese Gerüche vom Glühwein bis zum Zimt, diese ja, Erinnerung an den Stollen. Ja. In diesem Gefüge von Gefühlen, Traditionen, bin ich auch aufgewachsen. Und da jetzt neue Akzente in diesen Rahmen zu bringen, ja, das finde ich ist eine wunderbare Art, ne? Was Neues in die Welt zu setzen, ohne das Alte gleich über Bord zu werfen, ne? Und da finde ich ist ein fairer Weihnachtsmarkt, wie das in Erfurt genannt wird und praktiziert wird, einfach großartig.
Herr Grober, nun sind ja Weihnachtsmärkte Land auf Land ab beliebt, obwohl sie Weihnachtsmärkte, also weder Glühwein noch Bratwurst, kommen im Lukas-Evangelium vor. Meine Beobachtung ist, es geht den Leuten aber nicht so sehr vordergründig um das Kaufen, sondern um das Zusammensein.
Ja.
Die Geselligkeit, die Chance, da über den Weihnachtsmarkt ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln, die wird in der Zwischenzeit von vielen genutzt. Und ich merke, dass das immer mehr wird.
Wir brauchen das einfach. Punkte im Jahresablauf, wo wir diesen Zusammenhalt, der ja brüchig geworden ist, ne, der verloren geht, wo wir zu diesem Zusammenhalt zurückfinden. Und also ich glaube auch, dass Weihnachten als Familienfest, als Fest der Nachbarschaften, der kleinen Kreise, der Gemeinwesen, der Belegschaften sogar. Es ist zumindest eine Chance, wo wir diese Gefühle neu entdecken, wiederentdecken und pflegen können. Und diese Chance ist wichtig.
Wichtig ist ja auch, dass man also da auch neue Werte entdeckt, neue Werte entstehen können, so wie Sie in Ihrem Buch der leise Atem der Zukunft ja auch beschreiben oder erwarten, dass solche Werte neu entstehen können.
Also der Aufstieg nachhaltiger Werte, so ist der Untertitel des Buches, ne, in Zeiten der Krise. Das ist ein Phänomen, was wir ganz sorgfältig wahrnehmen sollten, beobachten sollten, pflegen und kultivieren sollten. Ne? Dass wir ja diesen Mainstream, diesem Ansturm des Kommerzes was entgegensetzen können. Und das ist die Problematik auch von Weihnachten. Es ist bedroht, das Fest, durch eine übermäßige Kommerzialisierung. Ja? Keiner will das eigentlich, ne? Keiner braucht das. Und trotzdem sind wir fast hilflos, ne? Gegenüber dieser Dynamik, ja? Dass der Konsumrausch sozusagen hier also triumphiert. Ne? Und das ist eine Bedrohung der Essenz eigentlich von Weihnachten. Ja?
Herr Grober, nun ist ja diesen Bestrebungen, wenn man jetzt dem Kommerz etwas entgegensetzt, zum Beispiel einen fairen Adventsmarkt oder auch die Tendenz, sich nichts zu schenken oder weniger zu schenken oder kleiner zu schenken, dem geht ja der Handel auch entgegen. Da wird ja also auch massiv entgegengesteuert, das nicht zu tun, sondern mit Billigangeboten immer mehr Leute zu locken.
Dem kann man sich kaum entziehen, ne? Und trotzdem sollten wir den Versuch unternehmen. Ne? Es gibt an Weihnachten eigentlich ja einen Begriff, ein Phänomen, das zentral ist. Das ist die Gabe. Ja?
Ja.
Und eine Gabe ist was anderes als eine Ware.
Ja. Ja? Also hauptsächlich dargestellt auch durch die drei Weisen aus dem Morgenlande, ne?
Die geben das sind, etwas. Genau, ja, die ersten Weihnachtsgeschenke, die also die Hauptperson, ja, dieses Mysteriums Weihnachten, eben das Christuskind, ne, bekommen hat. Die Gabe ist ein uraltes Phänomen, ja, in allen Kulturen der Welt. Ne? Das sind eben in allen Kulturen Dinge, die in eine zyklische Bewegung eingebunden sind. Ja? Mhm. Es geht also darum, eine Gabe zu empfangen, dafür zu danken, sie dankbar anzunehmen, den Gebenden zu ehren, ja, etwas zurückgeben, etwas weitergeben, ohne den Gedanken an Profit zu entwickeln. Ja? Also dieses Sprichwort aus Tansania, ja, was auf dem fairen Weihnachtsmarkt in Erfurt ja im Mittelpunkt steht, ne? Ich bin, weil du bist. Ne?
Ja.
Das ist eigentlich ein wunderschöner Ausdruck dieses Gebens, dieses Dankbar-Annehmens und dieses Zurückgebens von Dingen, die einem selbst wichtig sind, die einem dazu bringen, zu überlegen, was ist dem anderen wichtig. Ne? Also diese Bewegung im Kopf erstmal, ne? Also die ist für mich die Essenz von Weihnachten.
Herr Grober, jetzt ist ja Weihnachten so eine Art Phänomen. Menschen mit christlicher Bindung haben eine andere Bindung an das Weihnachtsfest als diejenigen, die frei von jeder Konfession an das Weihnachtsfest herangehen. Aber beide Gruppen sind dem Kaufrausch im Prinzip hilflos ausgeliefert.
Ja und nein. Also ich glaube, man kann sich dem entziehen. Da greife ich zurück auch auf meine Erfahrung als Elternteil, ne, als Vater einer mittlerweile erwachsenen Tochter. Wir haben angefangen, ne, als unsere Tochter zur Welt kam, ne, in vielen Dingen unsere Lebensweise umzustellen. Ne. Das fing an mit der Ernährung, das fing an mit der Art, wie wir unsere Mobilität im Alltag organisiert haben. Wir haben angefangen, überwiegend vegetarisch zu essen. Wir haben die Nahräume neu entdeckt, ne, mit dem Kind zu Fuß, im Kinderwagen schiebend, auf dem Fahrrad und so weiter. Ne. Und wir haben auch angefangen, eben die weniger zu konsumieren, aber das, was wir dann genommen haben, achtsamer damit umzugehen. Weniger an Dingen, aber dafür mehr von Herzen kommt und kleiner auf den Glanz in den Augen des Kindes ausgerichtet, ja. Das war das Wichtige, ne? Das haben wir beibehalten.
Herr Grober, Sie haben in Ihren Gedanken zum fairen Adventsmarkt geschrieben, dass die Verknüpfung von Fair und Handel beziehungsweise Markt die Ökonomie in einen besonderen Rahmen stellt und das reine Kosten-Nutzen-Kalkül und das Gesetz von Angebot und Nachfrage in den Hintergrund treten.
Ja.
Da gibt es also eine andere Werteorientierung. Der materielle Wert scheint eingebettet in die ethischen Grundwerte der Gerechtigkeit, haben Sie geschrieben. Nun ist gerade das Problem Gerechtigkeit und Kapitalismus eigentlich doch unüberbrückbare Gegensätze.
Ja, also einmal bin ich jemand, der also gern zu der Bedeutung, ne, zu der Essenz von Worten und von Begriffen hervorstoßen möchte. Ja. Und auch das Wort fair, ne, was mir ja so locker über die Lippen geht,
ja,
ne, hat einen hochinteressanten Hintergrund. Ne. Es bedeutete, also im Altsächsischen, ne, also bedeutete fair einmal schön.
Ja.
Ja, man kennt noch diese Verbindung My Fair Lady, ne?
Ja, ja.
Schöne. Da ging es um Schönheit, ne? Und diese Bedeutungsebene moralisch gut, die kam dann später dazu. Ja. Ja? Moralisch gut, gerecht, fair. Ja? Und dann haben wir das ja heute im Sprachgebrauch, der Sprache des Sportes, ne? Da bedeutet es regelkonform, ne? Fair play und gleichzeitig eben respektvoll. Ne? Dass man im Sport, im Spiel, dem anderen, dem Mitspieler fair gegenübertritt. Ne? Mit Respekt. Also von diesen Bedeutungsebenen, ne, würde ich auch ja sowas wie fairen Handel beleuchten. Es ist gerecht, es ist respektvoll, es tut einem selbst gut. Und das ist eine Einbettung, die wir brauchen, die wir eine Ebene, die wir wieder gewinnen müssen, was die Ökonomie angeht. Ne? Und wenn man von so einer, ich sag mal, hohen Warte aus, ne, die Ökonomie betrachtet, ne, dann sieht man, in was für eine Sackgasse wir gekommen sind, in unserer Generation.
Ja.
Ja, dass die Ökonomie sozusagen verkommen ist, ne, zu einem bloßen, let's make money, ne, get rich now. Ne? Wie das im Angelsächsischen heißt, ne? Also schnelles Geld, Geld machen. Das missverstehen wir als Ökonomie. Während in der alten Sprache Ökonomie eigentlich ein haushälterischer Umgang mit den Ressourcen gewesen ist. Wenn wir so weitermachen, ne, werden wir zunehmende Erscheinungen von Kollaps erleben. Also das ist, glaube ich, das Problem, das wir unbedingt in den Griff bekommen müssen. Wir werden diese Art von Ökonomie nicht auf unbegrenzte Zeit weiter treiben können. Alle Gegenbewegungen, die versuchen, ökonomische Prozesse wieder mit dem Gemeinwohl in Verbindung zu bringen, die sind zukunftsfähig. Ein weiter so in dem Kurs, den Sie skizziert haben, ne, wird keine Zukunft haben. Also insofern wäre ein gelungener und gelingender alternativer fairer Weihnachtsmarkt, ne, vielleicht ein kleiner, aber feiner Anstoß zu diesem Umdenken.
Musikalisch geht es jetzt weiter mit Jack Savoretti, Songs from Different Times.
Das Stadtgespräch auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen und Radio SRB in Saalfeld und Rudolstadt.
Im nächsten Beitrag habe ich den israelischen Historiker Professor Moshe Zimmermann im Gespräch. Er war in diesem Jahr beim Weimarer Rendezvous mit der Geschichte tätig und hat dort ein Gespräch geführt über die deutsch-israelischen Beziehungen. Seine Forschungsschwerpunkte sind die deutsche Sozialgeschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts, die Geschichte der deutschen Juden und des Antisemitismus, Film und Geschichte sowie Sport in der Geschichte. 2005 wurde er in die unabhängige Historikerkommission im Auswärtigen Amt berufen, um die Geschichte des Amtes im Nationalsozialismus zu untersuchen. Beim Weimarer Rendezvous mit der Geschichte 2017 wird Professor Zimmermann das Gespräch grenzenlos zu kurz gedacht führen. Ich hatte Gelegenheit, mit ihm das folgende Telefoninterview zu führen. Herr Professor Zimmermann, Sie werden zum Weimarer Rendezvous mit der Geschichte hier in Thüringen einen Vortrag halten, Gespräch grenzenlos zu kurz gedacht, und es geht um deutsch-israelische Beziehungen. Die spielen meiner Meinung nach in den Medien ja eine untergeordnete Rolle. Oder wie sehen Sie das?
Es kommt drauf an, in welchen Medien. Also in Deutschland ist es anders als in Israel. Aber die Lage hat sich so weit schon normalisiert, dass man sich mehr über das Thema oder weniger über das Thema aufregt, und deswegen wird es weniger berücksichtigt als noch vor 10 oder 20 oder 50 Jahren.
Es ist sicherlich schwierig für Bürger hier aus Deutschland, die Beziehungen zu Israel einzuschätzen. Man sieht den Umgang zum Beispiel mit den Palästinensern, man sieht bestimmte militärische Entwicklungen, viele andere Entwicklungen im Land bleiben uns ja verborgen. Wie schätzen Sie denn die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel ein?
Da sieht man eine Schieflage, vor allem in den letzten Jahren. Die Einstellung der Israelis, das zeigen die Meinungsumfragen zu Deutschland, sind mit der Zeit immer positiver. Und die Einstellung der Deutschen zu Israel wird mit der Zeit eher negativer. Das hat damit zu tun, was die eine Gesellschaft über die andere weiß. Die Israelis wissen, dass die Deutschen sich mit der Vergangenheit ernst auseinandersetzen, dass Deutschland von heute anders ist als Deutschland von früher, auch wenn die Partei AfD erfolgreich ist. Und die wissen auch Bescheid, dass viele Israelis es sehr gern haben, in Deutschland zu weilen, als Touristen oder als Bewohner. Was die Deutschen über Israel wissen, ist das, was die Zeitungen berichten, und die berichten eher über die Spannung zwischen Israelis und Palästinenser, über Terror und Ähnliches. Und da macht Israel einen eher schlechten Eindruck, und deswegen kann man mehr und mehr kritisch gegenüber Israel werden. Das ist eben die Schieflage, über die ich am Anfang gesprochen habe.
Herr Professor, es sind doch heute so viele Möglichkeiten, dass vor allem auch junge Menschen, Deutsche, nach Israel gehen können und umgekehrt israelische junge Menschen nach Deutschland kommen können, um diese Schieflage zumindest unter dem bürgerlichen Verständnis auszugleichen.
Die Schieflage hat weniger damit zu tun, dass Touristen vom einen Land zum anderen gehen oder nicht gehen können. Es geht um die objektive Lage. Deutschland ist in der Mitte Europas, lebt friedlich mit den Nachbarn, ganz bestimmt im Vergleich zu dem, was man vor 1945 hatte. Israel befindet sich in einem Konflikt mit der Umgebung, mit den Palästinensern, auch mit anderen arabischen Staaten, mit den Iranern. Das ist eine ganz andere Lage, und deswegen kann man verstehen, wieso Israelis Deutschland eher positiver betrachten und die Deutschen Israel eher negativ.
Das heißt jetzt im Sinne des Weimarer Rendezvous zu sehen, auf Augenhöhe miteinander zu reden, auf Augenhöhe miteinander zu verhandeln, ist zwischen Deutschland und Israel nicht unproblematisch.
Es ist möglich, das findet auch statt. Also junge Israelis treffen junge Deutsche in Israel, in Deutschland, können offen die Lage diskutieren. Das ist nicht das Problem. Es ist aber eben problematisch. A, wegen der Vergangenheit, so wie die wir kennen. Und zweitens, wegen der Beziehung zu dieser Vergangenheit. Also was lernt man aus dieser Vergangenheit? Die Deutschen lernen etwas ganz anderes über diese Beziehung zur Vergangenheit als die Israelis. Das ist eben das Problem. Bei Begegnungen zwischen Israelis und Deutschen auf Augenhöhe kann man mindestens diese problematische Situation etwas, sagen wir mal, rationaler gestalten.
Jetzt werden Sie in Ihrem Vortrag in Weimar historisch in die Tiefe gehen wollen, um Ursachen zu finden, warum die einzelnen Menschen in verschiedene Kategorien eingeteilt werden: Deutsche, Juden, Israelis, Palästinenser, Christen und Muslime. Warum ist dieser historische Tiefgang notwendig?
Die allermeisten wissen, dass die Geschichte irgendwie eine Rolle zu spielen hat. Die Geschichte lastet vor allem auf die Schultern der Deutschen, und die wollen gerne wissen, wie man mit dieser Geschichte umgehen kann. Und da muss man differenziert vorgehen. Da muss man erfahren, was in Israel im Nahen Osten passiert, was zwischen Israel und den Nachbarn passiert, seit dem Jahr 1948 oder früher. Man muss etwas mehr wissen über die Shoah, über den Holocaust und man muss auch wissen, wie die Beziehungen zwischen Deutsche und Juden oder deutsche Juden und deutsche Nichtjuden vor 1933 waren, um zu verstehen, also welche Revolution diese Beziehungen über eine lange Zeit erfahren haben. Wenn man diese Themen differenziert behandelt, hat man eine Chance, in der Gegenwart mit dieser Thematik logisch und nicht immer emotional umzugehen.
Herr Professor Zimmermann, dann muss man wahrscheinlich auch rechtzeitig anfangen. Wo würden Sie sagen, müsste da angesetzt werden?
Angesetzt muss mit Beginn des Prozesses der Sozialisation in jeder Gesellschaft. Also wenn der Begriff Jude schon belastet ist, dann beginnt es meines Erachtens, und wenn ein Kind 2 oder 3 Jahre alt ist, wenn er christlich erzogen wird. Also da muss man sehr früh ansetzen, sowohl in der israelischen als auch in der deutschen Gesellschaft oder in der europäischen Gesellschaft beziehungsweise in der christlichen Gesellschaft. Es ist klar, dass die Schule hier eine Rolle spielt, die Medien eine Rolle spielen, und das bedeutet, dass die Erziehung zu einer nüchternen Behandlung des Themas den Menschen schon seit sehr früh beginnt.
Die Vorbildrolle der Erwachsenen, also wie Sie mit diesen Themen umgehen, das ist da ziemlich wesentlich.
Es ist klar, bei jeder Sozialisation oder in jedem Sozialisationsprozess spielen nicht nur die formalen Institutionen eine Rolle, Universität, Schule oder Ministerien, sondern auch die Vorbilder. Die Kinder schauen auf das, was sie von den Eltern lernen, und da ist es eine Kette. Also wenn diese Kette am Anfang schon verseucht ist, kann man nicht erwarten, dass die nächste Generation, die übernächste Generation besser Bescheid weiß, mit dieser Thematik umzugehen.
Trotzdem ist es notwendig, da rechtzeitig dagegen zu steuern. Eine große Aufgabe für Schulen, Universitäten, aber auch für die Politik.
Das Problem immer bei den Beziehungen zu den Juden, historisch gesehen, war das Problem der Vorurteile. Dort, wo es Vorurteile gibt, wo Vorurteile so eine Rolle spielen, wie in der Vergangenheit zum Thema Juden, muss wahrscheinlich dagegen gesteuert werden. Also das ist eine große Aufgabe des Schulsystems, der Politik und der Medien, hier einen Beitrag zu leisten, der zu mehr Verständnis und Verständigung führen.
Da spielt also auch die Auseinandersetzung jetzt ganz aktuell mit Luther und seinem Verhältnis zu den Juden eine Rolle.
Das Thema Luther ist ein relevantes Thema. Das ist nicht das entscheidende Thema. Wie bekannt ist auch heute die Mehrheit der Deutschen nicht lutheranisch, sondern katholisch. Aber die Rolle, die Luther gespielt hat, nicht nur in seiner Zeit, sondern auch später, hat eine wesentliche Bedeutung für die Beziehungen zwischen Juden und den Nichtjuden in Deutschland oder in Europa und sogar in Amerika. Wenn man sieht, also welche Rolle Luther in der antisemitischen Propaganda der Nazis gespielt hat, da weiß man Bescheid. Hier hat man ein Problem, hier hat man ein Thema, mit dem sich schön auseinandersetzen muss.
Nach der nächsten Musik geht es weiter und ich habe ausgewählt den Soundtrack aus dem Film Jenseits der Stille.
Radio frei Stadtgespräch.
Als nächstes möchte ich Professor Franz Josef Rademacher zu Wort kommen lassen. Er ist Professor für Informatik und Leiter des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung an der Universität Ulm. Und er hat sich intensiv eingesetzt für den Global Marshall Plan und hat da eine Initiative entwickelt, die einen Beitrag hin zu einer weltweiten ökosozialen Marktwirtschaft Marktwirtschaft leisten soll. In einem solchen ökosozialen Marshallplan bestünde laut der Initiative und deren Befürwortern eine realistische Perspektive. Einige Zitate von Professor Rademacher: Europa ist keine Insel wie Australien und kann sich mit derzeit 7% der Weltbevölkerung auf Dauer nicht einmauern. Deutschland mit 1% schon gar nicht. Und Afrika liegt direkt vor unserer Haustür. Aufgrund dieser gemeinsamen Interessen von Europa und Afrika argumentiere ich, wie viele andere auch, für die Idee des Marshallplans mit Afrika. Ich bin überzeugt davon, dass nur die Kräfte des Marktes und des Unternehmertums einen Kontinent aus der Armut befreien können. Wir müssen den Ländern etwas zahlen, die ihre hochqualifizierten Leute hierher schicken. Und für das Überleben der Menschheit war immer die Kooperation entscheidend, nicht die Konkurrenz. Und wir hören jetzt einen Auszug aus der Sendung, in der ich mit Josef Alke und Franz Josef Rademacher das Gespräch führe.
Herr Rademacher, wie kann man denn, wenn man sich Kosten für den Irakkrieg nimmt, wenn man Bruttosozialproduktanteile von 0,7%, die wir seit vielen Jahrzehnten nicht erreichen für Entwicklungshilfe, welcher Entwicklungshilfe auch immer, sehen, wie kriegen wir denn das richtige Rad für Afrika zum Beispiel gedreht?
Es ist ganz wichtig zu erkennen, wir reagieren nur unter Druck. Und richtig großer Druck, richtig große Krisen ermöglichen Veränderungen. Der größte Druck, der auf uns zukommt, ist der Druck aus Afrika, weil sich die afrikanische Bevölkerung, wie es heute aussieht, bis 2100 vervierfachen könnte. Aus gut 1 Milliarde Menschen könnten 4 Milliarden werden.
Allein in Afrika.
Allein in Afrika. Das heißt, der Zuwachs in Afrika, das wäre dann, da käme 6-mal die EU dazu. Und das bei der Armut in Afrika und den Folgen des Klimawandels, die Afrika massiv treffen. Wir haben heute eine Situation, dass die Deutschen pro Afrikaner etwa 2 Euro Hilfe pro Jahr aufbringen. Wenn wir einen unbetreuten Jugendlichen bei uns haben als Asylbeantragender, müssen den nach deutschem Recht versorgen, kostet etwa 60.000 Euro. Also Betreuung eines Minderjährigen, der über die Flucht nach Deutschland kommt. Das ist alles nicht bezahlbar, nicht in Millionen Größenordnungen. Und wir sehen, wer wie 1-2 Millionen Flüchtlinge jetzt schon unsere Politik durcheinanderwirbelt. Also dieses Afrika wird ein Riesenproblem für uns. Aber da liegt auch die Motivation, sich darum zu kümmern. Und aus meiner Sicht ist die beste Lösung die, wo unser Engagement in Afrika uns mehr Einnahmen bringt, als es Ausgaben erzeugt. Also anders ausgedrückt, wir müssen überlegen, wo können wir bei uns enorm einsparen, wenn wir Afrika helfen. Nun haben wir bei uns eine Politik, vor allem im Klimabereich, ich nenne die Klimaplanwirtschaft, die ist unglaublich teuer und hat fast keine Klimaeffekte. Also beispielsweise führt die energetische Sanierung einer Wohnung dazu, dass pro Jahr vielleicht 2 Tonnen CO2 eingespart werden. Aber dafür sind 30.000 Euro aufzubringen. Das ist ganz viel Geld für ganz wenig CO2. Es gibt Leute, die wollen, um das Klima zu retten, unsere Automobilindustrie mit Benzinern, Dieseln, wo wir die Weltmarktführer sind, abschaffen, mit möglicherweise enormen Konsequenzen für unsere Arbeitnehmer, und wollen das alles durch Elektroautos ersetzen, obwohl wir auch keine grünen Stromquellen haben, keine Methode mit Speicherung, das Volatilitätsproblem zu lösen. Statt dass wir darüber nachdenken, ob wir vielleicht mit der Sonne der Sahara ein synthetisches Benzin und ein synthetisches Diesel produzieren können, das klimaneutral ist. Dann würden diese Investitionen in Afrika, die dort zu enormer Wertschöpfung führen und die Umwelt schützen könnten, bei uns dazu führen, dass wir unsere Ziele in der Klimathematik viel preiswerter erreichen, sodass wir in der Summe der Ausgaben weniger ausgeben, obwohl wir Rieseneffekte haben. Ich meine, man sollte sich auf solche Dinge konzentrieren und das tun wir zum Beispiel im Marshallplan mit Afrika. Also die Idee ist nicht über den Hebel des Gutmenschentums oder internationaler, guter, ethisch korrekter Erklärungen voranzukommen, weil das trotzdem nicht zu den Lösungen führen wird, sondern es so zu machen, dass es sich auch noch rechnet, damit wir nicht das Geld an der falschen Stelle einsetzen.
Herr Rademacher, können Sie vielleicht noch zwei Sätze zum Stand zu diesem Konzept und Idee für den Marshallplan, der im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit auch liegt, bei Herrn Minister Müller, sagen?
Gut, der Ausgangspunkt ist eine Denkschrift des Club of Rome und des Senats der Wirtschaft in enger Kooperation mit Herrn Müller. Aber Herr Müller betreibt das Thema im Grunde genommen auch als Nukleus einer europäischen Lösung und der neue europäische Parlamentspräsident hat sich vor kurzem auch für einen solchen Plan ausgesprochen. Afrika ist ein Schwerpunkt des G20-Treffens in Hamburg unter deutscher Präsidentschaft aus naheliegenden Gründen. Mhm. Es gibt auch einen Europa-Afrika-Gipfel dieses Jahr aus denselben Gründen. Und die Gründe sind natürlich das nicht bewältigte Migrationsproblem. Also die Not, die sich da aufbaut, ist der Grund, dass wir uns jetzt ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Und natürlich steht im Raum die Frage, wie können wir mit einem klugen Einsatz von genügend vielen 10-mal Milliarden Beträgen in Afrika eine Entwicklung starten, die selbst trägt, die dort vernünftiges Wachstum erzeugt und wie können wir das vernünftigerweise so machen, dass dieses Wachstum inklusiv und grün ist. Das heißt, es würde uns ja nichts nützen, wenn wir ein Wachstum in Afrika erzeugen, um den Preis von noch mehr sozialer Spaltung, Zerstörung der Umwelt, Zerstörung der Regenwälder und noch mehr Klimaprobleme, sondern das muss gerade so sein, dass wir den Regenwald schützen und dass wir weniger CO2-Emissionen haben und die Stoßrichtung heißt hier Aufforstung. Mit Aufforstung CO2 aus der Atmosphäre holen. Die Stoßrichtung heißt Begrünung der Wüsten, Humusbildung und mit Humusbildung CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Und dann das Holz nutzen als erneuerbare Ressource und auf diesem Humus Nahrung produzieren, damit die Afrikaner sich selber ernähren können und damit sie nicht jedes Jahr 35 Milliarden an Nahrungsmittelimporten rauswerfen bei einem Land, das sich ohne weiter, beim Kontinent, der sich ohne weiter selbst ernähren könnte.
Große Ziele.
Wie schätzen Sie aktuell die nächsten Erfolgsschritte sozusagen auf dem Weg ein? Was sind so die nächsten Stationen, die angestrebt sind? Jetzt haben Sie G20
also
gesagt.
Ich bin generell der Meinung, dass wir uns nicht auf dem richtigen Weg befinden. Mhm. Also ich sitze hier nicht als Euphoriker, der sagt, so werden wir jetzt das Problem lösen. Wir werden das Problem wahrscheinlich nicht lösen. Der G20-Gipfel in Deutschland wird durch die Agenda von Herrn Trump bestimmt werden. Mhm. Und die Agenda von Herrn Trump ist im Moment, die Welthandelsordnung zu sprengen und eine Renationalisierung zu betreiben, weil er mehr für sein Land fordert. Das reichste Land der Welt, das erfolgreichste Land der Welt, die Nummer eins in praktisch allen Dimensionen, fordert mehr für sich, weil dieses Land die Verteilungsfragen intern nicht gelöst bekommt und obwohl es das reichste Land ist, einen frustrierte abgehangene Mitte hat, ein Rostbelt, Leute, deren Situation sich verschlechtert hat, obwohl es dem Land blendend geht. Das wird wahrscheinlich den G20-Gipfel bestimmen und insofern ist die Lage nicht einfach. Man muss eben überlegen, wie kann ich in einem sehr schwierigen Umfeld trotzdem was bewirken und insofern liegt meine Hoffnung hier im Moment nicht so sehr auf G20 als auf Europa. Europa ist der beste Teil der Welt und Europa ist durch Afrika am meisten potenziell bedroht in seiner Existenz. Aber Europa kann auch am meisten gewinnen, wenn Afrika gewinnt und wenn wir in Europa intelligent mit Afrika zusammenarbeiten, dann können wir sogar unsere Klimaprobleme mit Afrika zusammen besser und preiswerter lösen, als wenn wir es alleine versuchen, was im Moment die Stoßrichtung der meisten Menschen ist, die grün orientiert sind. Grün orientierte Menschen fühlen sich verpflichtet, bei sich zu Hause die Probleme der Welt zu lösen. Ein Grünorientierter müsste aber auf der Welt die Probleme der Welt lösen und sie gleichzeitig auch noch damit bei sich selber lösen. In dem Sinne haben wir heute nicht nur das Problem von Leuten, dass Leute wie Trump ein Problem für uns sind. Für uns sind auch Gutmenschen ein Problem, die die Probleme der Welt aber nur bei sich zu Hause lösen wollen.
Franz Josef Radermacher war das im Gespräch mit Josef Alke und Richard Schäfer. Wir machen weiter mit Musik und ich habe wieder einen Soundtrack herausgesucht aus dem Film Jenseits von Afrika.
Das Stadtgespräch auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen und Radio SRB in Saalfeld und Rudolstadt.
Im letzten Beitrag kommt Frau Professor Dr. Birgit Schäpler von der Universität Erfurt zu Wort. Sie leitet das Orientinstitut Beirut der Max-Weber-Stiftung und war zuvor Professorin für die Geschichte Westasiens an der Philosophischen Fakultät der Universität Erfurt.
Frau Schäpler, was ist die Aufgabe Ihres Instituts?
Das Orientinstitut forscht zu den Ländern, Kulturen, Gesellschaften der Region, also bevorzugt der arabischen Welt, aber auch darüber hinaus.
Wie kann denn Ihr Institut dazu beitragen, um auf Augenhöhe in Gesprächen mit Studierenden, Wissenschaftlern und Politikern zwischen verschiedenen Nationen zu vermitteln?
Ja, das machen wir schon die ganze Zeit eigentlich. Das tun wir in der Art und Weise, dass wir sozusagen immer einen Ort bereitstellen, zur Verfügung stellen, in dem sich westliche, östliche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ganz verschiedener Couleur und ganz verschiedener Religionszugehörigkeit treffen und wissenschaftliche Themen besprechen. Wir veranstalten Konferenzen, wir machen auch Summer Schools, wir veröffentlichen Reihen, Buchreihen zur Geschichte und Kultur und Religion der Region Nahost und stellen sozusagen auch durch Editionen so verlorenes Wissen aus der Region selber wieder zur Verfügung, indem wir alte Texte editieren. Auch das ist eine der Aufgaben des Instituts.
Oh, das ist eine recht spannende Aufgabe. Frau Professor Schäpler, Sie werden zum Weimarer Rendezvous mit der Geschichte einen Vortrag zum Thema, wie Europa sich die muslimische Welt entfremdete, halten. Verstehe ich den Titel dieses Vortrags so, dass die Entfremdung von Europa ausgeht?
Also in dem Vortrag, den ich halten werde, der bezieht sich auf eine bestimmte Zeit. Und in dieser bestimmten Zeit, das war die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, ging die Entfremdung in der Tat von Europa aus. Das ist eine ganz spannende Zeit der Beziehungsgeschichte zwischen dem Orient und Europa oder dem Orient und dem Okzident. Sie merken schon, wenn man die Begriffe etwas verändert, verändern sich auch sofort die Vorstellungen, die man dann hat, ne? Morgenland und Abendland und so weiter. Und heute sagt man Europa und der Islam, ne? Das ist eine ganz andere Konnotation, die jetzt kommt. Ja, insofern hat sich Europa in dieser Zeit, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die muslimisch geprägte Welt entfremdet, die gerade dabei war, sich zu reformieren, die gerade dabei war, auch ein Teil der Moderne, die dann eingesetzt hat, weltweit in einem großen Schub zu werden, die den Islam selber reformieren, modernisieren wollte, die sehr, sehr, die Intellektuellen des Nahen Ostens waren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr, sehr interessiert an Europa. Also aus Kairo und aus Istanbul schickte man Studiendelegationen, Studiengruppen nach Paris und London, weil man lernen wollte, weil man viel fasziniert war von diesem Europa, das so einen großen technologischen Sprung auch machte, aber das in seiner Kunst und Kultur so interessant war. Und man sah sich von Seiten dieser Intellektuellen aus der Region, seien es nun Christen gewesen, seien es nun Muslime gewesen, die sahen sich als Teil sozusagen einer Aufbruchsmoderne. Und denen wurde dann von europäischer Seite aus sehr brutal klar gemacht, dass sie aus europäischer Sicht da nicht dazugehören sollten.
Waren da die europäischen Intellektuellen die Träger dieser Entfremdung?
Also es gibt eine ganz berühmte Diskussion, über die ich sprechen werde, zu der jetzt eben auch das Buch erschienen ist. Das ist die erste Islamdiskussion sozusagen in der Moderne. Die hat 1883 stattgefunden. Und die ähnelt in ganz frappierender Weise diesen Islamdiskussionen, die wir heute haben. Und da hat ein großer europäischer Gelehrter, Herr Renaud aus Frankreich, die These vertreten, dass der Islam nicht fortschrittsfähig sei, nicht modern sei und die Wissenschaft hassen würde. Wie gesagt, das war zu einer Zeit, als muslimische Intellektuelle ganz aktiv dabei waren, ihre Gesellschaften modernisieren zu wollen, den Islam zu reformieren zu wollen und so weiter. Und dieser Herr Renaud war auch ein großer Antisemit. Und er hat den Islam sozusagen als die Essenz des Semitismus gesehen. Also seine antisemitische Stoßrichtung hat sich jetzt weniger gegen das Judentum, sondern ganz stark gegen den Islam gerichtet. Mit sehr, sehr rassistischen Argumenten. Und das Besondere an dieser Diskussion, der ich danach spüre, ist, dass sie mit Windeseile in ganz Europa, aber eben auch in der muslimisch geprägten Welt bekannt wurde. Also innerhalb eines Jahres war die übersetzt, also seine Rede, die er da gehalten hat, in der er diese Thesen verbreitet hat vor der Sorbonne, der großen Universität in Paris, die wurde innerhalb eines Jahres übersetzt auf Deutsch, auf Russisch, ins Osmanische. Und es haben sich ganz viele Intellektuelle dann aus dieser muslimisch geprägten Welt zu Wort gemeldet und haben sich sehr stark abgearbeitet an den sehr rassistischen Thesen.
Gab es da nicht eine Gegenbewegung in Europa?
Nee, eine Gegenbewegung, das kann man nicht sagen. Die gab es in der Tat nicht. Nein, die gab es nicht. Sondern es gibt wirklich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das ist ja auch historisch gesehen jetzt eine Zeit, in der Europa sich wirklich aufmacht, die Welt zu erobern. Einerseits durch Technologie und andererseits aber auch wirklich mit Waffengewalt, also Kolonialismus, Imperialismus sind die Stichworte. In dieser Zeit war Europa sozusagen geradezu besessen von seiner eigenen sozusagen Leistungskraft und hat eine sehr, sehr triumphalistische Weltsicht gehabt, in der keine Weltregion vor den Augen dieser Europäer bestehen konnte, aber ganz sicher nicht die muslimisch geprägte.
Den musikalischen Reigen unserer Sendung vollendet nun noch einmal Jack Savoretti mit One Day. Radio frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.